Missing Link Original.
Er sagt ja auch im Moment, er ist Finanzexperte und gar kein Politiker, was er dann...
Das halte ich ja mittlerweile für die größte Camouflage ever, weil Markus Matterbauer ist natürlich ein waschechter Politiker. Ja. Nämlich im Sinn von, er hat eine ganz klare ideologische und politische Positionierung. Ja. Und vertritt dies auch. Das ist ja auch vollkommen okay, dafür werden ja auch Politikerinnen und Politiker gewählt. Aber dass er sagt, ich bin nur Experte, na, den Schmäh kann einen anderen erzählen. Ja.
Willkommen zum demoskopischen Podcast Das Orakel. Mein Name ist Peter Hayek, ich bin Meinungsforscher und Politikwissenschaftler und schaue mit Ihnen in die politische Gegenwart, immer wieder in die Vergangenheit und ab und zu auch in die Zukunft, die ja bekanntermaßen schwer zu prognostizieren ist.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur 47. Folge von Das Orakel. Mein Name ist Michael Stebeck und mir gegenüber sitzt wie immer Meinungsforscher Peter Hayek. Hallo Peter.
Hallo Michi.
Auch wenn dieser Tage der König Fußball regiert, würde ich gern bei einer demoskopischen Agenda bleiben, dein Einverständnis vorausgesetzt.
Wir reden gar nicht über Argentinien.
Möchtest du? Zwei Wörter?
Millet.
Oje.
Okay. Nein, lass mal. Gut. Es gibt kein Argentinien.
Wir haben auch Spannenderes mitgebracht, nämlich du hast für die Tageszeitung heute eine große Standortbestimmung durchgeführt. Wie ist die Stimmung im Land, die Sonntagsfrage, die Kanzlerfrage, die Zufriedenheit mit der Regierung und einiges mehr, sozusagen die Umfrage zur Lage der Nation. Und beginnen möchte ich mit der Stimmungslage in der Bevölkerung. Ihr habt die Menschen gefragt, ob sich die Dinge in Österreich alles in allem in die richtige oder in die falsche Richtung entwickeln. Und da kann man zusammenfassend sagen, die Lage ist stabil, nämlich stabil schlecht. Ich habe das im letzten Mal nämlich im März abgefragt und da sind ziemlich genau die gleichen Werte herausgekommen. Nur 31%, im März waren es 32%, sagen, es geht alles in allem in die richtige Richtung und 57% im März wie heute sagen, es geht in die falsche Richtung.
Ja.
Du wirst jetzt eine Frage hören.
Wenn es leicht geht.
Wenn man sich dann die einzelnen Wählerschichten anschaut, ist es so, dass am optimistischsten blicken noch die Grünwählerinnen mit 56% versus 37, es geht in die falsche Richtung, in die Zukunft. Warum ist das so?
Naja, es ist relativ leicht erklärt. Ich glaube ja eher immer, man muss die Zahlen so interpretieren, dass man sagt, die typische österreichische Haltung, die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos.
Okay.
Bei den Grünen Wählerinnen und Wählern ist es halt so, dass diese Gruppe natürlich auch eine ökonomisch besser gestellte Gruppe ist. Und diese Gruppe zeichnet sich auch des Öfteren, nicht immer, also beim Umweltschutz zum Beispiel nicht, aber des Öfteren dadurch aus, dass sie durchwegs einen etwas positiveren Blick auf die Dinge hat. Hm. Und das zeitigt sich halt hier auch. Interessant ist natürlich, dass die grüne Wählerschaft ja eigentlich eine oppositionelle Wählerschaft ist und trotzdem sieht sie es nicht ganz so kritisch. Aber wie gesagt, bekanntermaßen ist die grüne Wählergruppe keine sehr große und dementsprechend kommt es auf sie nicht so stark an.
Jetzt haben wir schon seit einiger Zeit diese zwei Drittel Eintritt, also zwei Drittel blicken negativ in die Zukunft. Wird sich das in den nächsten Monaten oder Jahren noch ändern oder ist es aufgrund dieser Weltlage?
Ich habe das schon immer gesagt, ich kann die Zukunft nicht voraussagen.
Ja, und ich muss es trotzdem wieder fragen. Also ich musste noch eine Zukunftsfrage stellen. Mal angenommen, ja. Und jetzt sind wir doch beim Fußball. Ich weiß, es ist nicht sehr wahrscheinlich, aber doch im Moment noch nicht unmöglich. Österreich wird Weltmeister. Würde das dieses Stimmungsbild verändern? Also blicken dann plötzlich wirklich signifikant mehr Menschen mit, ja, wir sind wieder in die Zukunft?
Ich glaube nicht. Also ich glaube es deshalb nicht, weil es auf das alltägliche Leben der Menschen ja keinen Einfluss hat. Mhm. Das heißt, die Menschen würden sich freuen. Juhu. Und das wäre es dann gewesen. Also vielleicht, wenn man direkt nach dem Weltmeisterfinale und wir werden uns direkt danach eine Umfrage machen, dann vielleicht aber okay. On the long run natürlich nicht.
Okay. Schauen wir uns als nächstes an, ob die Stimmung in der Bevölkerung eine Auswirkung auf die Zustimmung zu den einzelnen Parteien hat. Damit sind wir bei der Sonntagsfrage. Da sieht es im Moment so aus, dass die FPÖ auf 36% kommt, die ÖVP auf 22, die SPÖ auf 18, die Grünen auf 11, die NEOS auf 9 und die KPÖ auf 4%. Die Tageszeitung heute schreibt dazu von einem historischen Höchststand. Würdest du auch schon von historisch sprechen in Bezug auf die FPÖ?
Naja, heute hat mich ja angerufen, also das ist ja im Auftrag von heute, wir machen das quartalsmäßig, wir machen auch immer 800 Befragte und wir machen es wie immer im Methodenmix. Die Hörerinnen und Hörer kennen das schon, weil bei den meisten Online-Umfragen liegt die Freiheitliche Partei noch höher, nämlich meistens bei plus minus 38. Jetzt ist der Unterschied zwischen 36 und 38 nicht groß. Aber die Kollegen von heute haben mich angerufen und haben mich gefragt, ob das von unseren Befragungen her der höchste Stand war, den wir je hatten. Und das ist der Fall. Wir hatten die Freiheitliche Partei schon ein paar Mal auf 35. Jetzt ist dieser Unterschied bekanntermaßen nicht signifikant, aber messtechnisch, wenn man so will, wir können ja nicht messen, aber trotzdem, ist das ein Höchststand seit 2009. Wir haben die Freiheitlichen ja schon am Anfang der 10er Jahre schon mal auf 31% auch gehabt. Also es sind ganz schöne Wellentäler, die diese Partei in den letzten Jahrzehnten durchgemacht hat.
Ein Wort zur KPÖ, die kommt in eurer Umfrage auf 4% und wäre damit theoretisch im Nationalrat vertreten. Wird das dabei bleiben?
Das ist wieder mal eine Zukunftsfrage, da kann ich dir nicht sagen. Aber bei der KPÖ wissen wir mittlerweile, dass sie immer so ein zwischenzeitliches Hoch hat. Möglicherweise ist das jetzt auch ein bisschen leicht befeuert durch die bevorstehende Grazer Gemeinderatswahl. Die Erfahrung zeigt uns aber, dass sie dann zum Wahltag hin das nicht auf die Strecke bringt, was sie am Potenzial hätte. Weil das Potenzial für den Einzug hätte sie eindeutig, aber sie schafft es dann trotzdem immer wieder nicht. Das ist der Unterschied zu Steiermark und zu Graz.
Okay. Als nächstes habt ihr euch angeschaut, wie zufrieden die Bevölkerung mit der Arbeit der Bundesregierung ist. Da ist es so, gab es eine Viererskala, konnte sagen, man ist sehr zufrieden, eher zufrieden, weniger zufrieden, gar nicht zufrieden und natürlich noch weiß nicht, keine Angabe. Und wenn man jetzt die eher zufriedenen und zufriedenen zusammennimmt, kommt man auf 35% und die eher unzufriedenen liegen bei 63%. Also auch hier eine fast zwei Drittel, ein Drittel Sache. Ich weiß, zwei Drittel sind mit der Arbeit der Regierung unzufrieden, ist nicht der all-time schlechteste Wert, das gab schon mal Schlimmeres, aber drückt mich der Schein, dass jetzt schon langsam was passieren sollte bei der Regierung?
Na, die Regierung versucht eh immer das, was passiert. Nur, das ist jetzt eine politische Weisheit, die sehr, sehr unangenehm ist, meistens für jene Politikerinnen und Politiker, die in der Defensive sind. Wenn sich einmal die Situation festgezurrt hat, wenn sie einmal verfahren ist, oder umgekehrt, wenn jemand einmal sehr, sehr positiv positioniert ist, dann muss schon wahnsinnig viel verändern, dass sich diese Situation ändert. Also auch wenn die Regierung jetzt dem Prinzip Hoffnung frönt, indem sie sagt, wir machen jetzt quasi die richtigen Reformen, das wird ja bezweifelt von namhaften Expertinnen und Experten, aber die Hoffnung ist, dass wir jetzt das Richtige tun bei der Budgetsanierung. Und dann hält sich die Stimmung auf und dann wird die Straße von Hormuz freigegeben und dann geht's ja eh wieder aufwärts und dahin. Und ich behaupte, sogar wenn dieser eher unwahrscheinliche Fall eintritt, dass das tatsächlich so ist, wird sich auch nichts bewegen. Weil die Menschen aktuell das Vertrauen in die Regierung einfach verloren haben oder zumindest nachhaltig ramponiert ist. Und das erhebst nicht einfach mit seiner sich aufhellenden Wirtschaftsstimmung. Also da muss schon sehr, sehr viel mehr Überzeugenderes passieren. Und das kann jetzt viel heißen. Also das kann heißen, die Freiheitliche Partei leistet sich mal wieder einen veritablen Schnitzer und verliert das Vertrauen ihrer Wählergruppen. Es kommt zu einem Personalwechsel an der Spitze einer oder mehrerer Parteien. Auf das werden wir heute noch eingehen. Und dadurch verändert sich was Schlag nach bei Sebastian Kurz. Also es gibt dann schon immer wieder so Möglichkeiten. Aber dass man mit der guten, harten Arbeit massiv etwas verändert, das tritt meistens nicht ein. Was eintreten kann, wenn die vorherige skizzierte Situation eintritt, dass sich die Stimmung leicht aufhält und dass die drei Regierungsparteien, insbesondere ÖVP und Sozialdemokraten, vielleicht wieder auf das Niveau von der 24er Wahl kommen, kann man sagen, gut, okay, dann kann man sich überlegen, ob man im Jahr 2029 wieder in dieser Konstellation weitermacht. Aber grundsätzlich muss man sagen, sind die Aussichten aus heutiger Sicht nicht rasend gut für die Bundesregierung.
Okay. Das heißt also, auch würden Sie die von den Expertinnen und Experten geforderten wirklich großen Reformen jetzt angehen und die, ich sage mal, gnadenlos durchziehen, würde Ihnen das nicht helfen?
Naja, das ist natürlich ein ganz, ganz heikles Schwert. Und angeblich hat Markus Matterbauer in einer internen Sitzung gesagt, also er wird diese harten Reformen sicher nicht auf Teufel komm raus durchziehen, weil schlag nach bei Schröder und Fischer in den Nullerjahren. Und man kann auch sagen, frag nach bei Wowes und Schützenhöfe in der Steiermark damals, wobei die zwei sicher damals ausgemacht haben, wenn sich eine Zweierkoalition ausgeht, dann machen wir das einfach wieder. Und dann ist der Erste ist einfach der Landeshauptmann, und so haben sie es dann auch tatsächlich gemacht. So kann man es natürlich auch machen, aber das ist, wenn du aus einer Position der Stärke kommst. Ja. Das ist ja bei dieser Bundesregierung nicht der Fall. Und jetzt sagt Matterbauer, wir werden jetzt doch nicht den Menschen ausrichten, dass wir das Pensionsantrittsalter schrittweise anheben und all diese Reformen durchführen, die unter anderem die Agenda Austria da fordert. Gut, das wird er sowieso nicht machen als Sozialdemokrat. Also quasi die Kettensäge auspacken, weil das natürlich die Menschen wiederum massiv verunsichern würde. Aber, und jetzt bin ich bei Bartelt, die Dinge gehören einfach getan. Es ist ein Vergehen an den nachkommenden Generationen, wenn wir diesen Schuldenberg immer stärker anwachsen lassen und den Jungen sagen, kümmert sich auch drum. Das halte ich tatsächlich für ein Problem. Wolfgang Schüssel hat das damals anders versucht zu lösen, wie er 2000, die Wahl war 1999, aber die Sondierungsgespräche, das hat ja wahnsinnig lange gedauert. War es ja erst dann 2000 die Regierung. Und er hat damals mit seinem Team und auch natürlich mit der Freiheitlichen Partei gesagt, Speed kills. Und sie machen jetzt gleich zu Beginn, versuchen sie die Reformen durchzuführen, damit man dann am Ende die Ernte einfangen kann. Und das ist ja das nächste Problem. Matterbauer hat es ja selbst auch gesagt, er hat gesagt, er macht jetzt beim Pensionsantrittsalter gar nichts, weil es ist sowieso nicht budgetwirksam, nämlich aktuell, sondern es ist nur mittel- bis langfristig. Was ich halte von der Aussage relativ wenig, weil ich bin trotzdem der Meinung, man müsste das machen.
Irgendwer musste damit anfangen, oder?
Wahrscheinlich, weil haben wir auch schon hundertmal hier besprochen. Aber wie gesagt, die Aussichten, egal wie es die Bundesregierung jetzt angeht, sind relativ überschaubar positiv. Das ist eine sehr schöne österreichische Aussage.
Schauen wir uns an, ob diese Aussage auch auf die einzelnen Politikerinnen zutrifft.
Es gibt übrigens eine alte Haley Steinfeld-Nummer, die heißt, ich bin relativ negativ.
Ich glaube, ich erinnere mich dann. Also. Wir kommen als nächstes zur fiktiven Kanzler- und Kanzlerinnenfrage. Das sieht so aus, dass aktuell würden 37%, wenn man es könnte, den Herbert Kickl zum Kanzler wählen, 25% den Christian Stocker, Andreas Babel liegt bei 14%, die Beate Meindl-Reisinger bei 12% und Leonore Gehwessler bei 8%. Die FPÖ als Partei liegt bei 36%, Kickl liegt bei 37%. Ich glaube, das ist auch wieder so ein Allzeithoch von ihm. Wie sehr hängt das zusammen? Ist jetzt die FPÖ so stark, weil der Kickl so stark ist oder vice versa?
Naja, in diesem Fall sind beide gleich stark.
Wenn die Partei bei 36,
aber das ist bei uns schon der Punkt, an dem wir ansetzen. Wir schauen uns immer an, liegt der Kandidat oder die Kandidatin signifikant höher oder niedriger als die Partei? Also, das ist bei Kickl und den Freiheitlichen nicht der Fall. Das ist aber zum Beispiel bei der SPÖ und Babler der Fall. Die SPÖ liegt in den Umfragen bei 18 und der Babler
bei 14.
Ja, muss man sagen, okay. Also sagen wir es mal so, die große Schubwirkung löst Andreas Babler nicht aus. Bei der ÖVP, die wir ja bei 22 haben, liegt Stocker
bei 25.
Also bei 25 kann man sagen, jetzt müsste man sich das anschauen, ist der Unterschied signifikant oder nicht. Aber er liegt über der Partei, gutes Signal für ihn. Ob er jetzt der große Stabilitätsanker ist und der große, wie wir immer sagen, Vote-Getter.
Wird also sich weisen.
Stimmenbringer, genau.
Danke für
das. Ich glaube, er war nicht mehr weisen, aber er ist ganz gut positioniert, wenn man es mit der Partei vergleicht. Wenn man natürlich mit Herbert Kickl vergleicht, nicht. Ja, weil der amtierende Bundeskanzler liegt deutlich hinter seinem ersten Herausforderer. Und das ist natürlich für die nächste Wahl einfach ein Problem, weil die Freiheitliche Partei schlägt das Wahlkampfhandbuch auf, Seite 1, und sagt, wir rufen den Volkskanzlerwahlkampf aus. Ja?
Und zwar gereimt, bitte.
Ja.
weil du gerade Kickl mit Stocker verglichen hast, ihr habt nicht nur jetzt die Direktwahl abgefragt, sondern auch die Zufriedenheit mit den Politikern. Also da konnte man wiederum sagen, ich bin sehr zufrieden, eher zufrieden, weniger zufrieden oder gar nicht zufrieden.
Mit der politischen Arbeit,
mit der politischen Arbeit. Und da gibt es eigentlich nur einen Politiker, der ein positives Saldo ausweist, das ist unser Herr Bundespräsident. Und da liegt aber der Stocker mit minus 13% vorm Kickl mit minus 24%. Also ist das einfach, weil man dann doch sagt, okay, ich will ihn, wie geht sich das aus? Ich will ihn als Kanzler, aber ich finde die Arbeit nicht so gut von ihm.
Na, also das ist korrekt, aber es sind ja zwei unterschiedliche Fragestellungen. Also erstens diese minus 13 und minus 24, das ist das Saldo aus zufrieden, nicht zufrieden. Ne? Das muss man mal dazu sagen. So. Jetzt schaut dieser Abstand immer größer aus, als er ist, weil das Saldo schlägt manchmal gerne stärker aus. Ja. Aber es ist kein Widerspruch zur Kanzlerfrage. Die Kanzlerfrage ist, ich habe quasi eine Stimme zu vergeben und die vergebe ich halt der Kandidatin oder dem Kandidaten, der mir da am meisten taugt. Bei der Frage nach den einzelnen Politikern mit der Zufriedenheit ihrer politischen Arbeit wird jeder Befragte zu jedem Kandidaten befragt. Ja. Und das heißt, bei Christian Stocker, der ja bei der Kanzlerfrage hauptsächlich von ÖVP-Wählern genannt wird, bekommt da natürlich mehr Zustimmung auch von Sozialdemokratischen und von Neos-Wählern, weil die sagen natürlich, naja, das ist nicht unser Mann, aber er probiert es und er macht es ganz schnell. Also er ist bemüht, die größte Vernichtung ever. Ja. Und das trifft halt bei allen anderen auch zu. Mhm. Im Gegensatz zu Herbert Kickl, der natürlich extrem polarisiert, der seine mittlerweile sehr große Wählerschaft alle einholt, aber dafür auf der anderen Seite nichts bekommt. Ja. Und dementsprechend wird er deutlich härter bewertet. Jetzt kommt aber eins dazu. Das kann ein Vorteil sein, weil er eben ein Profil dadurch entwickelt. Das ist übrigens ein ähnliches Phänomen wie bei Beate Meinl-Reisinger. Mhm. Die Freiheitlichen haben sich ja ganz stark auf NATO-Beate eingeschossen. Ja, aber das ist für sie gar nicht mal so schlecht, weil von dieser Wählerschaft bekommt sie sowieso niemanden.
Ja.
Dass Neos, Grünwähler, möglicherweise auch ÖVP oder sozialdemokratische Wähler sich davon beeindrucken lassen, dass die Freiheitlichen sich auf die Außenministerin einschießen, wird da auch nichts bewegen, aber sie steht im Fokus und sie kann ihre Position dadurch stärken.
Ja.
Du musst das halt nur aushalten, die Geschichte. Und Meinl-Reisinger, die hat schon den Zug zum Tor, also die macht das. Und dementsprechend gewinnt sie natürlich an Statur.
Mhm. Zeigt sich auch bei ihrem Saldo, das war auch negativ, ist aber eigentlich gleich hinterm Christian Stock ist mit minus 15. Einer, der am Ende dieser Saldenliste oder Saldo-Liste liegt, ist der Andreas Babler mit minus 37%. Und jetzt müssen wir, und wir sind schon fast bei unserem letzten Thema, über einen Politiker sprechen, den du jetzt schon des Öfteren in dieser Folge erwähnt hast. Und damit sind wir bei unserer beliebten Rubrik.
Die Zahl der Woche.
Die Zahl der Woche ist 25. 25% würden die SPÖ wählen, wenn sie mit Markus Marterbauer bei der nächsten Nationalratswahl antritt. 18% würden die Partei wählen, wenn Andreas Babler weiterhin ist. Das sind 7 Prozentpunkte mehr. Ist das, weckt das Begehrlichkeiten? Haben wir jetzt wieder eine Chefdiskussion? Wie schauen wir aus?
Naja, also, da muss man jetzt ein bisschen ausholen. Wir haben diese Frage für ATV gemacht, haben diese aber in Absprache mit heute in denselben Fragebogen gegeben, damit wir einen direkten Vergleich haben bei den beiden Sonntagsfragen. Mhm. Also das ist dieselbe Stichprobe, weil sonst bist du dir nie ganz sicher, liegt es an der Stichprobe oder sonst was. So, Punkt 1. Punkt 2, wie läuft das ab? Weil wir fragen ja nicht die Sonntagsfrage dann zweimal hintereinander ab. Das heißt, die eine Sonntagsfrage, also die klassische Sonntagsfrage mit SPÖ und Babler, war zu Beginn. Und dann haben wir die ganzen Fragen durchgespielt und dann haben wir gesagt, wir wiederholen nun die Frage, die Sie vorher gehört haben, und haben bei der SPÖ den Kandidaten ausgetauscht und wir würden gerne wissen, angenommen am nächsten Sonntag wäre Nationalwahl, bla 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 bla.
Mhm.
Und siehe da, die SPÖ mit Marterbauer steigt an.
liegt so. Dann sogar vor der ÖVP.
Genau. Jetzt gibt es ein paar Auffälligkeiten. Mhm. Auffälligkeit Nummer eins ist, die Freiheitliche Partei oder für die Freiheitliche Partei ist es vollkommen wurscht. Die halten nämlich bei beiden bei 36%. Ja. Auffälligkeit Nummer zwei, was du jetzt richtig schon gesagt hast, die SPÖ mit Matterbauer kommt vor der ÖVP zu liegen.
Die würde in diesem also Szenario mit SPÖ mit Matterbauer bei 20% liegen, die ÖVP. Genau. Die NEOS hätten 7%, die Grünen 9% und die KPÖ 3%.
Genau. Und das ist jetzt natürlich alles ja auch, wie die Sonntagsfrage 1, ist ja diese Sonntagsfrage auch nur eine Schätzung auf Basis der vorliegenden Daten. Aber was wir schon sehen ist, dass Matterbauer als Person ziemlich querbeet geht, also im Mitte-Links-Bereich sowieso, ja, also bei Grünen und bei der KPÖ, auch bei NEOS und auch in Teilen bei der ÖVP. Mhm. So. Hat das Bestand? Das ist schwierig. Und zwar aus mehreren Gründen. Wir haben im Jänner 2017 dieses Spiel schon einmal gespielt. Und zwar haben wir damals in der Sonntagsfrage bei der ÖVP Mitterlehner durch Kurz ersetzt.
Genau.
Und das Interessante an der Geschichte war damals, ein Dreivierteljahr später kam es ja zu Neuwahlen. Mhm. Das wusste man aber zu dem Zeitpunkt im Februar gar nicht. Das haben wir damals auch für ATV gemacht. Aber es war tatsächlich das exakte Wahlergebnis, das wir, also was wir im Februar abgetestet haben, war tatsächlich, es war eine unglaubliche Punktlandung. Das war natürlich pures Glück. Ja. Ja. Das gehört auch immer bei der Sonntagsfrage
dazu. Du hoffst jetzt wieder darauf?
Nein, darauf hoffe ich nicht. Aber das heißt, das, was wir bei Matterbauer da abgefragt haben, zeigt uns zumindest an, aha, da gibt es ein Potenzial für Matterbauer.
Und da wäre Bewegung drinnen.
Genau. Ja. Das ist das, was ich zu Beginn des Podcasts gesagt habe. Entweder kommt thematisch etwas ins Rennen oder durchs Personal etwas ins Rennen. Jetzt wissen wir aber Folgendes nicht. Kommt Markus Matterbauer friktionsfrei an die Spitze der SPÖ oder ist das wieder Bozenbahö? Ja. Ja. Wie reagiert der Mitbewerb auf Markus Matterbauer? Mhm. Wie reagieren die Medien auf Markus Matterbauer? Das heißt, das Setting für ihn würde sich vollkommen ändern.
Er sagt ja auch im Moment, dass er ist Finanzexperte und gar kein Politiker, was er dann.
Das halte ich ja mittlerweile für die größte Camouflage ever, weil Markus Matterbauer ist natürlich ein waschechter Politiker. Ja. Nämlich im Sinn von, er hat eine ganz klare ideologische und politische Positionierung. Ja. Und vertritt dies auch. Das ist ja auch vollkommen okay, dafür werden ja auch Politikerinnen und Politiker gewählt. Aber dass er sagt, ich bin nur Experte, na den Schmäh kann einen anderen erzählen, ja. Weil ich glaube, dass wie er noch im Fiskalrat war, vielleicht manche Dinge doch ein bisschen anders gesehen hätte, als heute als Finanzminister gesehen. Auch das ist in Ordnung, weil er hat halt eine andere Rolle. Aber wie gesagt, diese Rahmenbedingungen, die sich dann verändern, sind heute schwer abschätzbar. Die waren natürlich bei Kurz auch nicht abschätzbar und man hat nicht gedacht, dass so schnell Neuwahlen kommen. Ich glaube auch nicht, dass sie jetzt kommen. Das heißt also für die Sozialdemokratie, dass sie eigentlich einen kleinen Vorteil hat, weil sie hat einen Joker. Mhm. Und jetzt ist die Frage, kann ich diesen Joker bringen und wie kann ich ihn bringen? Das ist natürlich eine Herausforderung für den amtierenden Parteichef, weil er natürlich jetzt weiß, na okay, möglicherweise sägt da schon wer. Ja. Jetzt muss man dazu sagen, es sägt eigentlich in der SPÖ, glaube ich, abgesehen davon, dass die natürlich mit den Bundesländern und der Bund sich nicht alle ganz grün sind. Aber aktuell hat man eigentlich nichts aus der SPÖ gehört. Das letzte Mal war die Causa Kern. Ja. Da haben wir auch hier in dem Podcast gesagt, das bringt überhaupt nichts. Und auch jetzt bringt es nichts.
Okay. Ja?
Aber wann brächte es etwas?
Rechtzeitig vor der Wahl?
Richtig. Jetzt ist mir die Frage, was ist rechtzeitig vor der Wahl? Muss man sich anschauen. Ja. Aber wenn ich dann einen eleganten Übergang mache und vielleicht sogar Andreas Babler, ich weiß eh, das ist, jetzt werden mir viele wieder sagen, das ist der Brief ans Christkind, ja. Aber vielleicht Andreas Babler sogar selbst den Wechsel entriert, dann ist was möglich. Ja. Also sie haben mit Matterbauer eine Personalreserve und Matterbauer sagt immer, er hat seiner Frau versprochen, dass er ja in Pension geht nach der Legislaturperiode.
Aber wir werden ja die Pensionsantrittsalter erhöhen, oder? Also insofern.
Ja, das hat er ja nicht vor, ne?
Ja, so deswegen.
Ja, genau. Aber ich glaube, wenn die Partei ihn sagt, bitte, bitte, bitte,
dann, ja,
dann könnte es natürlich sein, dass er sich doch noch hinreißen lässt. Aber wie gesagt, was sagt uns die Umfrage? Mhm. Die Umfrage zeigt uns an, aha, da gäbe es jemand mit Potenzial. Mehr ist es vor der Hand auch nicht.
Mhm. Mehr ist jetzt auch in dieser Folge nicht. Wir sind am Ende der 47. Folge angelangt. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Frage haben oder sich zu einem Thema in dieser Folge äußern wollen, schreiben Sie bitte sehr gern an frag@dasorakel.at. Diese Folge und alle anderen auch gibt's zum Nach- und immer wieder hören auf www.dasorakel.simplecast.com und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Die nächste Folge erscheint am Donnerstag, den 7. Juli. Bis dahin sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das Orakel.
Missing Link.